Was für ein Mensch und was für ein Gott. Wisst ihr, was mir bei dem ganzen Weihnachtsevangelium und bei der ganzen Weihnachtsfreude und bei dem Halleluja und bei dem Gelobt sei Gott in der Höhe und eigentlich am schwierigsten fällt, mir vorzustellen, dass Jesus mit vollen Windeln ein bisschen müffelnd dort in der Krippe liegt. Diesen Gedanken hatte ich jetzt gerade. So sehr wurde er Mensch. Die von uns kleine Kinder hatten, die wissen, was ich meine. Es gehört dazu. Wir warten auf die Geburt von Jesus. Und Geburt ist etwas zutiefst Menschliches. Auch wenn es ein Wunder von Gott ist, was da neu in das Leben kommt. Aber es ist so, ja, so wenig heilig, also von den äußeren Umständen meine ich jetzt. Ne? Da warten wir schon lieber auf den Herrn, der wiederkommt, als König, als der mächtige, herrliche Gott, Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns zu erlösen und uns zu sich ruft am Ende der Zeiten. Aber Jesus ist eben auch gekommen, um die Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Und das Geschehen am Kreuz ist auch nichts wirklich Schönes, Heiliges. Ja, heilig schon, aber ihr wisst vielleicht, wie ich es meine. Daran denken wir, wenn wir Abendmahl feiern, so wie heute. Abendmahl im Advent ist für mich immer was Besonderes, weil eben diese beiden Dinge zusammenkommen, das Irdische, Dingliche und das Göttliche. Wir leben genau dazwischen, zwischen Weihnachten und Wiederkunft Jesu. Und deshalb bedeutet für mich Abendmahl im Advent eben Stärkung und Hoffnung. Stärkung für unser Leben hier in dieser Welt mit all dem Leid, das auch wir erleben, obwohl es uns ja hier wirklich gut geht, wir dürfen uns ja gar nicht beklagen. Und zugleich die Hoffnung, nicht nur eine Hoffnung auf eine ewige Zukunft, wo alles perfekt sein wird und wo es kein Leid mehr geben wird, nein, auch die Hoffnung, dass von diesem göttlichen Herrn, dem Himmel, jetzt schon Kraft in mein Leben kommt, um mein Leben zu bewältigen. Johannes hat eine ganz andere Art der Weihnachtsgeschichte. Und er schreibt in seinem ersten Kapitel seines Evangeliums in Vers 14, er, der das Wort ist, wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als einziger Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. In diesem einen Vers verknüpfen sich Menschsein und Gottsein Jesu. In diesem einen Vers steckt Stärkung und Hoffnung. Aber in diesem Vers steckt auch schon Fleisch und Blut. Diese beiden Worte, die uns schon auf Jesu Tod und unsere Abendmahlsfeier hinweisen. Aber vor dieser Weihnachtsbotschaft von Johannes steckt noch eine andere Botschaft. Die wir kennen in unserer Advents- und Weihnachtszeit. Da ist der Engel, der Maria sagt, Maria, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären. Maria sagt, ich weiß von nichts. Ne? Und doch, sagt der Engel, fürchte dich nicht. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und was ich spannend finde, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nie bewusst wahrgenommen, erst jetzt, diesen Tagen der Vorbereitung. Dieses gleiche Wort, fürchte dich nicht, eines Engels, steht auch am Ende der irdischen Geschichte Jesu. Nämlich dort, als die Frauen zum Grab gehen und das Grab offen finden, den Stein weggerollt, auch dort steht ein Engel und er sagt das gleiche Wort wieder. Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Er ist auferstanden. So beginnt und endet die Geschichte Jesu auf dieser Welt mit diesem Wort: Fürchte dich nicht. Dieses Fürchte dich nicht ist sozusagen eine Art Rahmenerzählung des Evangeliums, der Zeit Jesu auf dieser Erde. Und wir können das einander wahrscheinlich gar nicht oft genug sagen. Bei den Herausforderungen, die das Leben an uns heranträgt, dürfen wir uns das immer wieder neu sagen: Fürchte dich nicht. Und ich wünsche mir so sehr, dass heute, wenn wir Abendmahl feiern, dieses Fürchte dich nicht, diese Stärkung und diese Hoffnung, die in diesem Wort mitschwingt, auch bei uns eine Rolle spielt und dass sie unser Herz erreicht. Gerade in dieser Zeit, in der wir auch so viel Leid und Elend um uns herum wahrnehmen. Jesus wirkt mit Macht, aber er wirkt auch in seinem Leiden, in seiner scheinbaren Ohnmacht. Und für uns kann dieses Sterben Stärkung und Hoffnung bedeuten. Mir ist eine Geschichte untergekommen in diesen Tagen, wieder ganz neu. Wahrscheinlich können wir uns daran erinnern, was 2010 in einem Bergwerk in Chile passiert ist. Am 5. August 2010 fahrt eine Schicht Bergleute frühmorgens in die Mine, dort in Chile. Und am selben Tag bebt die Erde. 700 Tonnen Gestein lösen sich und schließen diese 33 Bergleute ein. Hunderte Meter unter der Erde. Manche davon sind noch ganz jung, haben gerade erst angefangen, da zu arbeiten. Andere wiederum sind alte Hasen. Es gibt Schutzräume in so einer Mine und einen dieser Schutzräume können die 33 Männer aufsuchen. Und sie sind erleichtert, weil alle 33 überleben. Keiner ist verletzt, keiner fehlt. Aber dieser Schutzraum ist so groß wie ein Lastwagen, die Ladefläche eines Lastwagens. Ohne äußere Belüftung, es ist warm unter der Erde. Eigentlich hätte dort Proviant für mehrere Tage liegen sollen, aber es gibt ein paar Dosen Thunfisch, Lachs, Kondensmilch, eine Packung Kekse, alles schon lang abgelaufen, kein Trinkwasser, nur das Brauchwasser, was man für die Arbeit in der Mine so verwendet. Die Männer fangen an, sich zu organisieren. Was gibt es dort noch? Welche Räume sind intakt? Wo können wir uns aufhalten? Wie lange reicht das Essen? Wie teilen wir es ein? Jeden zweiten Tag 2 Löffel Thunfisch für jeden. Das muss reichen. Gott sei Dank haben sie Licht, weil die Lampen ihrer Helme können sie an der Batterie der Fahrzeuge, die dort stehen, wieder neu aufladen. Es gibt Zufuhr an Frischluft durch alte Stollen. Sie müssen nicht ersticken, sie müssen nicht verdursten. Sie haben Licht, aber der Hunger ist das Problem. Und natürlich die Einsamkeit, das Warten. Es dauert nicht lange, bis es nichts mehr zu tun gibt. Und dann kommt die Resignation. Man sitzt nur mehr rum, macht sich so seine Gedanken. Vielleicht solche wie heute Morgen, als ich aus dem Haus gegangen bin, habe ich nicht einmal richtig Tschüss gesagt zu meiner Frau. Ich wollte nur schnell in die Arbeit. Oder wie köstlich wäre jetzt eine Scheibe Brot? Oder wie hat sich Regen angefühlt oder eine Dusche auf meiner Haut? Erinnerungen, Bilder in den Köpfen der Bergleute. Sie wollen eigentlich nur überleben. Das, was in uns Menschen ja angelegt ist. Draußen wird schnell Hilfe geholt, schweres technisches Gerät, Fachleute. Aber die Zeit rinnt davon und man weiß ganz genau, wie viele Tage können Menschen unter Tage denn überleben. Und dann kommt die bange Frage der Einsatzleiter über Tage: Wie lange probieren wir es denn noch? Und wann hören wir auf? Das sind alles die Dinge, die wochenlang ablaufen. Die Gemeinden im Umfeld fangen an zu beten. Die Nachricht geht in alle Welt. Ich kann mich noch gut erinnern dran. Viele Gemeinden weltweit beginnen zu beten. Unter der Erde, bei den 33 Bergleuten, sind auch Christen, wiedergeborene Christen, gläubige Leute. Und auch dort beginnt man zu beten. Jemand hat eine Intuition, einen Eindruck und regt an, gemeinsam zu beten, egal ob jemand glaubt oder nicht. Zweimal am Tag beten sie, mittags und abends. Sie haben keine Bibel, aber jeder erinnert sich so ein bisschen an manche Bibeltexte. Sie tragen das zusammen. Und aus dieser gemeinsamen Zeit, aus diesem Miteinander, das entsteht, entsteht der Eindruck, Jesus ist bei ihnen. Und sie nennen ihn den Bergmann 34. Und diese Erfahrung trägt sie durch. Sie werden gestärkt. Sie haben Hoffnung, sie hören die Suchbohrer ganz in der Nähe, aber keiner davon bricht zu ihnen durch. Sie müssen die Vorräte immer weiter strecken. Und als klar wird, es hat jeder noch einen Löffel Thunfisch, kommen sie auf die wahnwitzige Idee, mit dem Löffel Thunfisch das Abendmahl zu feiern. Sozusagen ein letztes Abendmahl. Wir wissen, dass diese Geschichte ein gutes Ende nimmt. Anfang Oktober bricht der Suchbohrer durch, sie können gerettet werden. Sie waren fast 2 Monate da unten. Alle 33 aber gesund und lebendig. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und deswegen feiern wir Abendmahl miteinander. Ich muss gestehen, ich hätte wirklich gerne eine Dose Thunfisch da vorne auf den Tisch gestellt, aber ich habe mich nicht getraut. Aber es ist egal, womit wir Abendmahl feiern, egal ob mit Brot oder mit Thunfisch, egal ob mit Wein oder mit Saft oder auch eventuell auch mit Wasser, die werden auch nur Wasser gehabt haben fürs Abendmahl. Wir feiern, dass Gott in unsere Dunkelheit gekommen ist. Gott teilt sich selbst mit in seinen Zeichen. Auch das ist ein Geheimnis, wo Theologen sich streiten. Ich will da gar nicht drüber streiten, egal wie immer das funktioniert. Aber von dem Brot zu essen, aus dem Kelch zu trinken, ist Anteil an Jesus bekommen, wie immer wir das auch nehmen. Jesus, der Mensch geworden ist zu Weihnachten und am Kreuz zu Ostern gestorben ist und auferstanden ist, der teilt sich uns mit, im Brot und im Kelch. Ich lese nochmal den Vers aus dem Johannesevangelium. Er, der das Wort ist, wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als einziger Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Gott wurde Mensch, einer von uns. Er sitzt jetzt gedanklich neben dir. Er war dort bei den Bergleuten in der Mine. Er ist bei jedem Menschen, der an ihn glaubt, mit ihm unterwegs. Ja, er lebt sogar in uns. Und wisst ihr, als ich damals mich gerade eben bekehrt hatte und ganz junger Christ war und in Graz durch die Stadt gegangen bin, hatte ich wirklich den Eindruck, und vielleicht meint jemand, ich spinne jetzt, er geht neben mir und ich kann mit ihm reden. Es ist verrückt. Und wenn ich unterwegs bin mit meinem Hund oder irgendwo draußen, dann kann ich mit Jesus reden, weil ich genau weiß, er ist da. Und hier ist er ganz besonders da in seinen Zeichen. Wir werden darin bestärkt, dass wir aus der Vergebung Jesu heraus leben dürfen, dass wir Anteil am Sieg der Auferstehung haben. Und genauso bestärkt uns auch das Miteinander in der Abendmahlsfeier. Es macht wenig Sinn, glaube ich, das Abendmahl allein zu feiern, weil die Gemeinschaft dazugehört. Wir stärken uns gegenseitig. Es stärkt unsere Gemeinschaft und wir stärken uns gegenseitig. Jesus bietet uns an, im Kelch und im Brot, glaubt an mich, habt Gemeinschaft mit mir und dem Vater, schöpft eure Lebenskraft aus mir, erlebt Vergebung und wirkliche Befreiung aus meinem Tod am Kreuz. Ihr wollt doch leben. Dafür bin ich auf die Welt gekommen. Dafür gab es Weihnachten und Ostern. Ja, alles hängt davon ab, dass Jesus zu uns gekommen ist. Dass dieser Sohn Gottes Mensch geworden ist, einer von uns. Und zwar wirklich von Anfang an, als Baby angefangen hat, einer von uns zu sein. An diesem Adventssonntag feiern wir das Abendmahl in der Hoffnung auf das Kommen Jesu und zugleich auf die Wiederkunft Jesu, der die Welt vollenden wird am Ende der Zeit. Und wir selbst befinden uns genau dazwischen, zwischen den Zeiten sozusagen, und leben in der Hoffnung auf die Ewigkeit und leben aus der Kraft der Auferstehung heraus, leben aus der Vergebung, die Jesus am Kreuz für uns erkauft hat. Und aus dieser Perspektive heraus, aus dieser wirklich großen, weiten Perspektive, sind Brot und Kelch Zeichen der Stärkung und der Zuversicht. Eine Stärkung, die wir immer wieder brauchen für unser Leben in dieser Welt und eine Zuversicht darauf, dass Gott eingreift, dass Jesus Macht hat, auch heute schon in dieser Welt, in unserem Leben, Macht hat einzugreifen und Dinge zu verändern, auch uns zu verändern. Und das ist manchmal sogar der allerschwierigste Teil im Wirken Jesu. Stärkung und Zuversicht, die wir auch aus der Gemeinschaft miteinander nehmen können, die wir einander vermitteln, wenn wir zueinander stehen, wenn wir uns gegenseitig segnen, wenn wir uns Gutes von Gott zusprechen. Da heißt es in Matthäus 26, ab Vers 26, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und dann nahm er den Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wurde oder vergossen wird. Und ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Amen.